Ja, nun zum letzten Mal ein herzliches Willkommen aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Wie gesagt, Sie können das Programm im Internet finden. Wenn Sie St. Ulrich, St. Bernhard bei Google eingeben, finden Sie sicher das Exerzitienprogramm dieses Hauses. Ich will dich in die Wüste locken und dort dich umwerben. Dieses Wort des Propheten hat Pater Hans Buob in den Mittelpunkt seiner Ausführungen gestellt. Wir sollten vielleicht nicht einfach so vieles konsumieren, wie wir es heute gewohnt sind, sondern das, was uns aufgegangen ist, auch wirklich dann als geistliche Nahrung zu uns nehmen. Wir sind oft so Schnellesser, Vielesser, und das gilt auch im geistlichen Bereich, also bei mir zum Beispiel. Und ich glaube doch, dass ich ein gewisses Fassungsvermögen im Laufe der Jahre in diesem Bereich entwickelt habe, spüre ich das Verlangen, manches noch nachwirken zu lassen. Selig, wer auf den Herrn vertraut, haben wir heute in der Früh gebetet. Unablässig bringt er Früchte, auch im Alter trägt er noch Früchte. Das trifft nicht nur für den Papst zu, sondern auch für Pater Hans Buob, der auch im Alter, dieses Jahr hat er 50. goldenes Priesterjubiläum, seine Früchte bringt. Als Verantwortlicher dieses Radios bedanke ich mich jetzt schon, dass wir wieder Gast sein dürfen, und ich darf ihm das Wort erteilen zum letzten Vortrag.
Vater, im Namen Jesu bitte ich dich wieder, sende uns deinen Geist, der uns in die volle Wahrheit führt. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, ich möchte mal schauen, wie weit wir kommen. Zuerst einmal noch einmal einen Gedanken mit Ihnen durch betrachten. Die Wüste als theologischer Ort. Also nicht bloß Wüste als geografischer Ort, Sahara und so weiter, judaische Wüste, sondern als theologischer Ort, also ein Begriff, der mit meiner geistigen Grundhaltung zu tun hat. Die Frage, wie werde ich gerettet, die bewegt ja die Menschen damals, ich denke an den reichen Jüngling, nicht? Es bewegt die Menschen auch aufzubrechen, diese Frage, und einen Weg zu suchen und auch etwas zu erproben wagen. Diese Frage, wie werde ich gerettet, ist eine Impulsfrage, ist eine Motivation, auf den Weg des Suchens sich zu begeben. Und diese Frage wird Ihnen nicht beantwortet durch zum Beispiel die normale kirchliche Verkündigung oder durch Bücher oder überbrachtes Glaubenswissen, sondern um diese Frage zu beantworten oder die Antwort zu finden, müssen Sie alles zurücklassen und noch einmal neu auf den Weg des Glaubens gehen. Die Frage, wie werde ich gerettet? Das kann ich nur auf dem Weg des Glaubens erfahren. Das kann man mir nicht einfach sagen, denn jeder hat einen individuellen Weg. Und das Erschütterndste an der Existenz in Ägypten, also das Israel in Ägypten damals, und auch jetzt in unserem Ägypten, kann man sagen, das Erschütterndste ist und kann sein, dass Menschen ihre eigene Versklavung nicht mehr merken und spüren, dass die Menschen ihre eigene Knechtschaft nicht mehr spüren und bemerken. Israel war damals in der Sklaverei über 400 Jahre, sie haben sich daran gewöhnt. Als ob das das normale Leben wäre, Sklave zu sein. Sie hatten gar keine Sehnsucht mehr, auf einen neuen Weg zu gehen. Also diesen Weg, wie werde ich gerettet, wie komme ich da raus? Ja. Martin Buber schreibt einmal, das eigentliche Exil Israels in Ägypten war, nämlich das, dass sie es ertragen gelernt haben, dieses Exil, diese Sklaverei. Das war das eigentliche Exil. Also Ägypten ist ein Zeichen für das, was den Menschen nicht leben lässt. Was ihn gefangen hält im Lande des Todes, ohne dass er in das Land der Verheißung und des neuen Lebens hinübergeht. Er gewöhnt sich daran. Und die Heiligen haben diese Versklavung des Menschen gespürt. Und die Väter der Wüste ebenfalls. Darum sind sie aufgebrochen, einen neuen Weg zu beginnen. Denken Sie an Mose auch. Ja. Also sie taten alles, um aufzubrechen. Ich will jetzt einfach immer wieder diese Dinge hören auf dem Hintergrund meines Lebens. ich bin sesshaft, ich habe, was ich brauche, ein bisschen fromm noch, dann werde ich schon mal selig sterben, wird gerade noch in den Himmel auf dem Madrid-Brett reinkommen, das langt man ja auch. Verstehen Sie, oft sind wir einfach schon zufrieden mit dieser verrückten Mittelmäßigkeit, die nichts taugt. Und wenn es dann dick kommt, haben wir kein Fundament. Sacken wir zusammen, verzweifeln. Schauen Sie, so war für Franziskus die Begegnung mit dem Aussätzigen ein Exodus, ein Auszug. Auszug aus der Welt. In seinem Ägypten, nämlich das war in Assisi, nicht? Dort, wo er gelebt hat, hat er Franziskus erfahren, dass Macht, Ehre und Reichtum eben kein Leben schenken. Und dass sie den Menschen eigentlich nur versklaven, Macht, Reichtum. Jeder, der was hat, ist versklavt. Das heißt, er hat immer Angst, das wird ihm genommen, da hat gar keine Ruhe mehr. Wenn ich nichts habe, kann man nichts stehlen. Wo ich mal übernachtet habe bei Kapuzinern in Frankreich, da wollte ich abends die Tür zuschließen. Das Bett war noch aus der Prämiz von Methusalem. Nicht? Und wo ich zuschließen wollte, habe ich erst gemerkt, da ist bloß ein Holzriegel dran, wie bei uns beim Saustall. Nicht? Das war so ein Holzriegel. Den kann man von innen und von außen bedienen. Da bist du ja erschrocken in einem fremden Land. Da habe ich rumgeguckt, da habe ich gemerkt, da brauchst du kein Schloss. Da kann man nichts holen, da ist nichts da. Außer mich selber jetzt und das, was ich dabei habe. Sehen Sie, wenn ich Angst habe, dann habe ich es wiederum nur Angst um mich und das, was ich dabei habe. Sehen Sie, die Dinge versklaven einem sofort und nehmen einem die Freiheit. Das muss man sich mal bewusst machen. Und wir gewöhnen uns daran, Sklaven zu sein. Obwohl wir meinen, wir haben alles und wir besitzen es. Aber wie versklavt uns das macht, wie viel Angst das uns einjagt, wie viel Sorgen uns das macht, das vergessen wir. So wie Israel in Ägypten. Prüfen Sie mal. Ja. Wenn Sie dessen bewusst werden, Exodus, heißt ja nicht alles zum Fenster rausschmeißen, nicht? Vielleicht Hälfte. Und mir sage, wohin. Also in der Begegnung mit dem Aussätzigen erst findet er, Franziskus, das neue Leben in Barmherzigkeit und Güte. Wie er es vor seinem Aufbruch eben aus diesem Bereich der Macht, Ehre, Reichtum nie erfahren hatte. Nicht? Und nun, was veranlasste die frühen Mönchsväter auszuziehen und die ihnen bekannte Welt und Gesellschaft zu verlassen, um das Heil zu finden? Wie werde ich gerettet? Erst einmal, es geht ja jetzt um die Wüste als theologischer Ort. Also theologischer Ort, das heißt, es ist nicht geografischer Ort gemeint, sondern es geht jetzt um mein Ägypten, verstehen Sie? Das, was mich fesselt, woran ich mich gewohnt habe. Der Aufbruch, es geht jetzt erstmal um den Aufbruch des kranken Menschen. Bin ich überhaupt krank? Es geht ums Theologische. Im Neuen Testament beschreiben die Evangelien, dass der Mensch in der Tiefe seines Lebens und Herzens nicht gesund ist. Er ist krank und er erfährt, wie diese Krankheit seine ganze Existenz betrifft und sie eigentlich in ihrem Kern unerlöst und heillos sein lässt. Auch das wieder mehr im übertragenen Sinn auch sehen. Nicht? Denken Sie an die vielen Stellen, der Mensch ist stumm, weil er nicht reden kann. Markus 7, 37, oder mehrere Stellen bei allen. Nicht? Also diese Stummheit, wo Jesus immer wieder den Stummen heilt, das hat auch eine andere Dimension noch, eine tiefere. Nicht nur das Äußere, sondern dass ich mir mal klar werde, ich kann gar nicht mehr reden. Reden im Sinne von echt trösten. Worte, die aufbauen, Worte, die Leben zeugen. Nicht? Ich schwätze bloß noch. Dann, der Mensch kann nicht hören, weil er taub ist. Markus 7, 37 und so weiter, wo Jesus Taube wieder heilt. Nicht? Er kann gar nicht hören auf das Wort Gottes. Er ist so gefangen in seinem Ägypten, nicht in seiner Versklavung und an das, und er merkt es nicht, er hat sich daran gewöhnt. Er kann gar nicht hören. Er kann gar nicht herausgerufen werden. Dann, er kann gar nicht gehen, weil er lahm ist. Die vielen Stellen, wo Jesus Lahme heilt, Markus 9, 44 und so weiter. Oder auch die Apostel selber. Oder er kann gar nicht frei leben, sondern er ist besessen, gefangen von fremden Mächten und Kräften. Markus 1, 32 und wiederum viele andere Stellen. Nicht? Und das ist mal jetzt im übertragenen Sinn gesehen. Nicht? Von was bin ich besetzt? Was bestimmt mich? Wo bin ich gar nicht mehr frei? Ja? Woran hänge ich? Was macht mir, man kann es immer wieder am besten so aufhängen, was macht mir immer dauernd Sorgen? Was macht mir Ängste? Was macht mir Kummer? Was nimmt mir die Freude? Ja? Es ist nicht, der Mensch ist nicht lebendig, sondern tot. Denken Sie an die Totenerweckungen, die verschiedenen, an verschiedenen Stellen, nicht? Also das sind jetzt einfach Dinge aus dem Neuen Testament, die zwar real passiert sind, aber die auch eine andere Bedeutung noch haben, wo der Mensch einfach, wo Jesus zeigt durch diese vielen äußeren Krankheiten, wie heillos der Mensch in sich ist. Und das ist das, was die Menschväter spürten, um in die Wüste zu gehen, einen Weg, wie komme ich da raus, zu finden. Ein Weg, wie werde ich gerettet. Die Krankheit also gehört gleichsam zum Menschen. So die Aussage des Neuen Testamentes. Überall ist Jesus diesen Kranken begegnet. Der Mensch ist ja physisch krank. Jesus nahm sich dauernd dieser Kranken an. Man kann sagen, Krankheit gehört also zur Bestimmung des Menschen, der eben vor den Menschensohn hintritt und von ihm das Heil erwartet. Doch der Mensch ist nicht nur physisch, er ist auch psychisch krank. Das beschreibt die Schrift mit den Aussagen, dass er von Dämonen geplagt ist. Also auch in der Seele. Es geht jetzt nicht um psychische Krankheit in dem Sinn. Sie müssen das jetzt immer im übertragenen Sinn. Darum sage ich ja Wüste als theologischen Ort. Jesus gab seinen Jüngern deshalb auch die Vollmacht und die Kraft, die Dämonen zu vertreiben, die Krankheiten zu heilen. Es geht um das Heil des ganzen Menschen. Dann weiter ist der Mensch krank und besessen in seinem Herzen. In allem bedarf er Hilfe Jesu, denn er ist Freund der Zöllner und Sünder, dieser Jesus. Und nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, sagt er. Und für die Pharisäer gibt es anständige und schlechte Menschen, für die Pharisäer. Und hier zeigt sich eben eine neue Sicht des Menschen. Die Wüstenväter wissen um diese Krankheit des Menschen. Also das, was im Menschen alles schreit, wie werde ich gerettet? Nicht? Wie komme ich in die Erlösung? Wie komme ich heraus aus dem, was mich so überall bindet und festhält? Krank macht, könnte man sagen. Und sie erfahren sich selbst, auch sich selbst als krank. Eben in diesem geistigen Sinn. Und so stellen sie ihr ganzes Leben in den Aufbruch. Der Aufbruch, der sie fragen lässt, wie kann ich gerettet werden? Und deshalb, ein zweites ist es bei ihnen, der Aufbruch zum neuen Leben. Nun, nach Ansicht der Wüstenväter äußert sich die Krankheit vor allem als Krankheit des Wortes. Interessant. Äußert sich die Krankheit vor allem als Krankheit des Wortes. Der Mensch ist im Umgang mit dem Wort schwach und krank und vermag das Wort nicht richtig zu gebrauchen. Überlegen Sie mal, was unsere Worte alles zerstören und nicht aufbauen. Krank am Wort. Schauen Sie sich mal Diskussionen an. Schauen Sie mal politische Diskussionen an, eigentlich, wo man sagen muss, das ist die Creme, la Creme von der ganzen deutschen Gesellschaft im Bundestag. Und gucken Sie mal eine Diskussion an, da werden Sie merken, wie krank das Wort ist. Wie krank wir im Wort sind. Das ist das, was die Väter schon gesagt haben. Und das erleben wir doch dauernd. Warum sagt es Jakobus schon, die Zunge, dieses verrückte, giftige Ding da, nicht? Das eigentlich für etwas Gutes zu gebrauchen wäre. Ja? Die Krankheit des Wortes. Ich denke, darüber sollte man mal nachdenken. Und in der Krankheit des menschlichen Wortes zeigt sich eigentlich die Krankheit des ganzen Menschen. Denn ins Wort kommt alles, was in mir krank ist. Also jetzt bitte krank in diesem übertragenen Sinn. Was nicht im Lot ist, was nicht frei ist, was sklavisch ist. Ja, das alles. Also nehmen Sie ruhig immer die Bilder der Schrift, des Alten Testamentes, des Volk Israel, und übertragen Sie es geistlich auf sich. Und deshalb beginnen die Mönchsväter diesen neuen Weg des Heiles nicht mit irgendwelchen Vorträgen oder Entspannungsübungen und Methoden, sondern sie empfangen es durch das neue Geschenk des Wortes. Jetzt verstehen Sie, wenn Sie jetzt die Tage so zurückblicken, warum das Wort Gottes für Sie absolut wichtig war. Warum Sie es auswendig gelernt haben. Sicher, weil Sie kein Buch hatten, einmal, aber nicht nur. Um es immer präsent zu haben. Um dieses gesunde Wort, dieses Wort der Verkündigung, das Wort, das aufbaut, das durchträgt, das stärkt, das Leben gibt, um das vollkommen in sich aufzunehmen. Nicht? Und deshalb schweigen Sie. Denn Sie wissen, wer das Wort des Lebens erhält und es bewahrt, wird neues Leben bekommen. Das Schweigen ist zuerst einmal dieses kranke Wort zum Verstummen zu bringen. Das, was krank ist an meinem Wort, versinken zu lassen. Ja? Und ich habe Ihnen ja gestern gesagt, prüfen Sie mal, was Sie jeden Tag denken, aber prüfen Sie auch mal, was Sie reden. Die Krankheit des Wortes. In der Krankheit des Wortes kommt die ganze Krankheit des Menschen. Die Gottlosigkeit des Menschen, also das Gottlose, wo Gott vergessen hat, wo er nicht mehr mit Gott im Lot ist, das kommt alles im Wort zum Ausdruck, in der Krankheit des Wortes. Nicht? Und wie wunderbar ist ein gesundes Wort, ein helfendes Wort, ein tröstendes Wort, ein barmherziges Wort. Von Gott durch den Menschen gesprochen, das, was wir Charismen des Wortes nennen, das kann einen Menschen vollkommen in der tiefsten inneren Mitte verändern. Das ist Wort. Ja? Das ist, was Gott gemeint hat. Aber da verstehen Sie jetzt auch den Sinn des Schweigens noch tiefer. Nicht? Und so beginnt der Weg in das neue Leben immer bei diesen Mönchsvätern mit dem Schweigen. Das, was wir am ersten Abend schon gesprochen haben, damit enden wir auch. Bedeutend für diesen Aufbruch wurde das Wort des Arsenios. Fuge, tace, quiesce. Also, zieh dich zurück, sei still, werde ruhig. Zieh dich zurück, sei still, werde ruhig. Es geht, ich muss immer wieder das dazu sagen, da haben wir es nicht vergessen. Es geht bei dem Schweigen zuerst auch einmal sicher, um auf Gott zu hören, aber das Kranke am Wort zu verlieren. Dieses Schweigen ist kein Ziel und es ist auch kein Selbstzweck. Es verlangt einen Standortwechsel. Es bedeutet, ich muss aufbrechen. Ich muss mich aufbrechen lassen. Ich muss das Kranke im Wort loslassen. Nur so wird der äußere Aufbruch in die Wüste oder wenn wir jetzt auch Exerzitien sagen, so, ich werde jetzt mein Leben ein bisschen anders gestalten. Mein Ziel ist jetzt klar. Nicht? Wird der äußere Aufbruch zu einem inneren Aufbruch. Wenn es um die Sache Gottes geht, muss man nicht den Kopf zerbrechen. Wenn es um die Sache Gottes geht, muss man das Herz zerbrechen. Schweigen ist auch Aufbruch und Auszug aus der Knechtschaft in das verheißene Land des neuen Lebens. So sagt ein Altvater, Schweigen heißt Pilgern. Sie merken, es hat eine solche Weite an Inhalt, dieses Schweigen, das nicht einfach ein Du darfst nicht reden ist, sondern es ist die Voraussetzung für diesen neuen Weg, wie werde ich gerettet. Im Wort und durch das Wort gehört der Mensch zur Welt. Nicht? Wir schwätzen dauernd in der Welt und alles Mögliche und wir reden wie die Welt. Und erst wenn er dieses loslässt, dieses Wort, also darauf verzichtet, schweigt, und zu allem und über alles keinen Kommentar mehr gibt, ja, hat er sich und die Welt losgelassen. Hat er sich und die Welt losgelassen. Sie werden merken, wenn Sie wieder in Ihrem Bereich sind, Sie werden behämmert von Nachrichten, von Zeitungen, Nachrichten im Fernsehen oder sonst was. Sie werden immer behämmert. Und achten Sie mal, wie Sie dann mit dem Wort umgehen. Was für Kommentare Sie geben. Wie Sie urteilen. Und da lernen zu schweigen. Ich habe nichts zu sagen. Denn erst, wenn mich das wahre Wort durchdrungen hat, mein Wort gesund geworden ist, dann werde ich reden. Wenn Sie, gibt es eine alte Regel, wenn man Schwierigkeiten hat, auch mit jemand, sollte man mindestens eine Nacht, wenn möglich, 3 Nächte darüber schlafen. Und wenn es dann immer noch notwendig ist, dann mit jemand darüber, also mit dem Betreffenden sprechen. Und oft ist es so, dass nach 3 Tagen es gar nicht mehr nötig ist, darüber zu sprechen, weil der Einzelne selber es schon erkannt hat. Und man hätte vorher zu viel kaputt gemacht. Eine alte Regel. Also ein Zitat, wenn du nicht Herr über deine Zunge wirst, bist du kein Fremdling. Wohin du auch gehst, beherrsche also deine Zunge und du bist ein Fremdling. Denken Sie an die Schrift, wir sind Pilger und Fremdlinge. Und Fremdling heißt Parochus, zu Deutsch Pfarrer. Und Parochia, die Fremde, Parochia heißt die Fremde, das heißt Pfarrei. Ist meine Pfarrei in dieser Welt eine Fremde, in diesem biblischen Sinn? Sind wir lauter Parochie-Fremde in dieser Welt? Pilger, Pilger und Fremde. Schweigen heißt Pilgern und Fremde. Also wer seine Zunge beherrscht, ist ein Fremder. Das werden Sie schnell merken. Wenn Sie nicht mehr an Ihrer Arbeitsstelle zu allem einen Kommentar geben und zu jedem Kommentar Ihr Amen sagen, wenn Sie das nicht mehr tun, dann werden Sie bald merken, wie konkret das Wort fremd ist. Das ist sehr konkret. Ja. Dann merken Sie, es ist ein neuer Weg, der mich rettet aus der Versklavung, nicht wahr, die im kranken Wort zum Ausdruck kommt. Ein solcher Mensch wird sich in nichts einmischen und an jedem Ort, wohin er kommt, wird er sagen, das geht mich nichts an. Sie verstehen jetzt, in welchem Sinn das gemeint ist. Ich muss mich nicht in alles einmischen. Wo ich Verantwortung habe, ist was anderes. Aber auch da wird es notwendig, dass ich zuerst im Schweigen dafür gesorgt habe, dass das Kranke in meinem Wort abgestorben ist, weggeflossen ist. Und dass ich so durch das Wort Gottes wiederholt, dass ich das immer wiederhole, auch während der Arbeit, überall. Es kann vielleicht ein Satz sein, den ich immer wiederhole, immer wieder. Es kann wie eine Form des Gebetes sein, wie ein Psalmwort vielleicht, Wort Gottes. Dass mein Wort gereinigt wird und ich ein gesundes Wort bekomme, das Menschen aufbaut, tröstet, hilft, versöhnt, ausgleicht. Im Schweigen als Umkehr des Lebens verzichtet der Mensch zunächst darauf, große Reden zu halten oder auf sich und andere zu schimpfen und seine gleichsam Ideale aufzuputzen. Das ist alles krankes Wort. Im Schweigen verzichtet er auf all das. Das ist mit Schweigen gemeint. Er verzichtet auf alles innere Argumentieren und Debattieren. Denken Sie oft, wie oft argumentieren und debattieren wir im Inneren. Weil sie in Ruhe kommen, fangen sie an, du, dir werde ich dann die Meinung sagen, wenn ich dich verwische, da halten sie ganze Vorträge, nicht? Ja. Krankes Wort im Innern. Also er verzichtet auf alles innere Argumentieren und Debattieren und sucht das innere Schweigen, das das Ziel des äußeren Schweigens ja ist. Das heißt, dass ich innerlich ganz hörend bin auf das gesunde Wort Gottes. Und dieses Schweigen setzt die Demut und die Reinheit des Herzens voraus. Reinheit des Herzens, das ist, dass mein Herz nicht zwiespältig ist, in alle möglichen Richtungen geht, was dann im kranken Wort zum Ausdruck kommt, sondern einfältig könnte man es auch sagen, es hat eine Falte, ist auf eins ausgerichtet, auf ihn, der Ursprung und Ziel meines Lebens ist und Sinn meines Lebens ist. Also beides erreicht er, Demut, Reinheit des Herzens, wenn er jede falsche Vertraulichkeit mit der Welt und auch mit den Menschen aufgibt, falsche Vertraulichkeit, und den Mut zur Fremdheit hat. Zum Mut zur Fremdheit. Denken Sie mal dran, was ich vorhin gesagt habe. Sie geben keinen Kommentar mehr ab. Sie sagen kein Amen zu anderen Kommentaren, die aus kranken Worten kommen. Und Sie werden die Fremdheit erleben. Nicht? Ein Zitat heißt, es ist wertvoller, Fremdling zu sein, als Fremde aufzunehmen. Nun, heute fällt oft im Schweigen der Aspekt des Auszugs und der Aspekt der Umkehr im Schweigen. Man schweigt, weil man halt muss, es ist vorgeschrieben oder sonst was. Aber es fällt der Aspekt des Auszugs und der Aspekt der Umkehr, des Umdenkens. Schweigen war für die Mönchsväter nicht nur Vertiefung des geistigen Lebens, sondern war ein Lebensprozess, eine Grundhaltung vor Gott. Der Weg in das Schweigen war also für die Wüstenväter der alles entscheidende Weg. Ich denke, Sie kennen jetzt viele Aspekte dieses Schweigens, was der Sinn ist. Und versuchen Sie auch vielleicht noch auf der Heimfahrt, wenn Sie es noch nicht schon getan haben, zu überlegen, was bedeutet das für mich in meinem ganz konkreten Alltag? Wie vollziehe ich das Schweigen, damit mein Wort gesund wird? Und was tue ich, wie kann ich das Wort Gottes regelmäßig durch mich durchfließen lassen? Der Rosenkranz ist ja so, ein dauerndes, durchfließendes Wort Gottes, zum Beispiel das Jesusgebet oder was ein anderes. Wo ich dauernd, auch während der Arbeit, während unterwegs, mich daran gewöhne, dass es einfach dann fließt. Ja. Wo ich nicht einmal zu weiß viel denken, sondern das Wort Gottes mich reinigen lassen. Mich vom kranken Wort reinigen lassen. Im Folgenden vielleicht noch die Etappen und die Erfahrungen des Schweigens auf diesen Weg. Bei Arsenius finden wir 3 Stufen des Weges zum Schweigen. Arsenius bekam von Gott auf seine Frage nach dem Heil, die Frage nach dem Heil, bekam er die Antwort, fliehe die Menschen und du wirst gerettet werden. Das heißt ja nichts, dass sie mit den Menschen nichts mehr zu tun haben will und sie dem Teufel zulaufen lassen, verstehst du, schwäbisch gesagt, sondern das Negative ist gemeint. Ja? Dieses, man schwätzt und redet über andere und tut alles Mögliche, das ist gemeint. Fliehe die Menschen und du wirst gerettet werden. Und als er dann in der Wüste war, da fragte er wieder den Herrn. Und er hörte die Worte, fliehe, schweige, bleibe in der Ruhe. Das, was ich vorhin schon sagte. Denn das sind die Wurzeln der Sündlosigkeit. Fliehe, schweige, bleibe in der Ruhe. Denn das sind die Wurzeln der Sündlosigkeit. Die erste Aufforderung also betrifft den räumlichen Aufbruch. Fliehe die Menschen. Also äußerlich. Gehe aus den Bereichen heraus oder halte dich raus innerlich. Es geht ja immer noch als theologischer Ort, verstehen Sie? Ich kann ja nicht aus meinen Betrieben ausgehen oder aus meiner Familie oder Pfarrei oder so, sondern innerlich, nicht? Die erste Aufforderung also, den räumlichen Aufbruch, fliehe die Menschen. Die zweite Aufforderung fordert die Absage vom äußerlichen Sprechen, also schweige. Allerdings kann man auch den Mund halten und trotzdem innerlich nicht schweigen. Und deshalb die nächste Aufforderung, bleibe in der Ruhe. Also ein vertieftes Schweigen, ein hörendes Schweigen. Und mit all den anderen Aspekten, die wir genannt haben. Denn erst wer von der äußeren zur inneren Ruhe gelangt ist, schweigt, sagt er. Und bei Johannes Klimakus finden wir fast die gleichen 3 Stufen. Schließe die Tür deiner Zelle, also körperlich gemeint, hier. Schließe die Tür deiner Zunge für das Sprechen und schließe die innere Tür für die bösen Geister. Ein bisschen anders, aber eigentlich inhaltlich dasselbe. Ich kann also in der Wüste sein und trotzdem mit dem Herzen noch in der Stadt, örtlich. Und genauso umgekehrt kann ich in der Stadt sein und bin wirklich in der echten Wüste im Sinn des Schweigens bei Gott. Sehen Sie, drum Wüste als theologischer Ort, meine Grundhaltung. Und also nicht der äußere, sondern der innere Zustand befindet darüber, ob einer ein schweigender Mensch ist und aufgebrochen ist. Der innere Zustand. Und Kassian zeigt die drei Schritte in der Gestalt Abrahams auf. Abraham ist aufgebrochen und ausgezogen, nämlich aus der Heimat, aus der Verwandtschaft und aus dem Vaterhaus. Genesis 12, 1 bis 9. Also Auszug aus der Heimat bedeutet, oder deutet er, Kassian, deutet er als Verzicht auf die Güter dieser Welt. Auszug aus der Heimat. Wer schweigt, will nicht glänzen. Er wird einfach werden, einfach in seiner ganzen Art, in seinen Gedanken, in seinen Vorstellungen. Er braucht nur noch wenige Gedanken, um zur Sammlung in der Nähe Gottes zu kommen. Das ist dieses Auszug aus aus der Heimat. Dann Auszug aus der Verwandtschaft bei Abraham, sagt Kassian, bedeutet ein Ausziehen aus dem früheren Lebenswandel, aus alten Gewohnheiten, aus liebgewordenen Schwächen und Fehlern, die einem eigentlich auch noch Spaß gemacht haben, aus all dem, was das Herz in Beschlag genommen hat. Hier gilt es, auch alle Rache- und Hassegefühle aufzugeben. Auszug aus der Verwandtschaft. Und drittens, der Auszug aus dem Vaterhaus ist grundsätzlicher als die vorausgehenden Aufbrechen. Der Mensch trennt sich vom Sichtbaren und Vergänglichen und lebt aus der Verheißung. Also er trennt sich vom Sichtbaren und Vergänglichen und lebt aus der Verheißung. Philipper 3,20, unser Heimatrecht ist im Himmel. Das ist seine Verheißung. Davon lebt er. Alles andere ist ihm nur noch als Hilfe gedacht. Also, wer schweigt, lebt in der Welt, ohne sich in ihr niederzulassen. So könnte man es zusammenfassen. Er legt alle falsche Vertraulichkeit ab. Wer schweigt, lebt in der Welt, ohne sich in ihr niederzulassen. Also diese Heilung des kranken Wortes. Vielleicht noch, soweit wir noch Zeit haben, noch ein Aspekt, der für Sie selber, die aus Ihrer konkreten Lebenssituation vielleicht eine große Hilfe sein kann. Und zwar, wie sehen Sie Arbeit mit Christus? Arbeit. Also ora et labora, bete und arbeite. Wie sehen das die Mönchsväter? Dieses Wort ist ja von Benedikt. Wer heute an Wüste denkt und sich nach Gebetsstille sehnt, meint, er müsse viel mehr Zeit haben, um überhaupt den Ansprüchen des geistigen Lebens gerecht werden zu können. Stimmt's? Wir meinen immer, wir müssen mehr Zeit haben, um den Ansprüchen des geistigen Lebens gerecht zu werden. Und da wir heute kaum Zeit haben, scheint geistiges Leben sehr erschwert zu sein. Stimmt doch. Und jetzt, was sagen die Väter? Diese Frage ist interessant. Wenn wir die 382 Bände in die Hand nehmen, in denen alle Werke bedeutender christlicher Autoren von den Aposteln bis ins 13. Jahrhundert festgehalten sind. 382 Bände. Und dort finden wir keinen Hinweis auf bestimmte Meditationstechniken, wie sie im asiatischen Raum zu finden sind, also wie Zen, Yoga und so weiter, sondern die christliche Tradition hat fast überhaupt kein Interesse an direkten Techniken oder Anleitungen für Meditationsübungen oder Entspannungsformen. Finden Sie in diesem ganzen Zeitraum nicht. Vor allem aber bleibt die Frage nach genügender Zeit total am Rande. Die Frage nach genügender Zeit, total am Rande. Und zwar am Rande christlicher Hinführung zu Gebet und Kontemplation. Nicht Entspannung und Versenkung sind für die geistlichen Autoren des ersten Jahrtausends unerlässliche Voraussetzungen, also nicht Entspannung und Versenkung für ein Leben eben in der Gegenwart Gottes, sondern dass man, hören Sie, genügend arbeitet. Das war interessant. Deshalb zuerst mal Arbeit als Weg zu Gott. Nach der Mönchstradition hat nicht der genügend Muße, der sich in Ruhe und Stille zurückziehen kann und nichts zu tun hat. Auch verstehen die Mönchsväter unter Muße keine Technik, um näher bei Gott zu sein. Vielmehr wird die Muße in unmittelbarer Nähe zur Arbeit gesehen. Unmittelbarer Nähe zur Arbeit gesehen. Nach dieser geistigen Tradition des ersten Jahrtausends sind Nichtstun und Zeit haben gefährlich für das geistliche Leben. Nichtstun und Zeit haben, gefährlich für das geistige Leben. Prüfen Sie mal, auf was für dumme Gedanken Sie alle kommen, wenn Sie Zeit haben und nichts tun. Für Benedikt ist es ganz deutlich, dass der Müßiggang der Feind der Seele ist. Also wir finden bei den frühen Mönchsvätern nur wenig Ratschläge dafür, dass der Einzelne sich genügend freie Zeit nehmen soll. Vielmehr weisen sie darauf hin, dass jeder achten soll, genügend zu arbeiten. Darauf weisen sie hin. Wer kontemplativ leben will, braucht eine arbeitsreiche Muse. Nur durch sie ist der Weg des geistigen Lebens nicht gefährdet. Also Arbeit wird für den Mönch ein Weg zum Gebet. Auch in einer späteren Zeit, zum Beispiel Zeit des heiligen Bernhard von Clairvaux, er schreibt an einen Freund: Ich habe es erfahren, glaube es mir. In den Wäldern findest du mehr als in den Büchern. Also wenn du arbeitest im Wald, ist gemein, nicht? Holz und Steine werden dich über Dinge belehren, von denen du bei den Lehrern nichts hören kannst. Also er meint, dass die Arbeit den Mönch in die Nähe Gottes führt. Also im Tun wird ihm ein Weg der Verbundenheit mit Gott erschlossen. Dieses Umgehen mit der Schöpfung in irgendeiner Weise der Arbeit, nicht, weist ihn auf den Schöpfer, lässt ihn immer wieder staunen, bringt ihn dauernd in die Beziehung zu ihm. Also nicht die langen Gottesdienste in Cluny, sondern auf dem neuen Weg der zisterzienserischen Spiritualität der Arbeit vertieft sich für Bernhard der Umgang mit Gott. Das Leben in seiner Nähe. Das ist interessant. Dann ein zweites, der geistliche Wert der Anstrengung in der Arbeit. Der Anstrengung in der Arbeit. Die Arbeit an sich hat noch keinen inneren geistigen Wert. Also nicht die Quantität der Arbeit ist hier entscheidend bei diesen Überlegungen, sondern die Anstrengung, die mit der Arbeit verbunden ist. Also für einen Freund des heiligen Bernhard von Clairvaux ist die harte Arbeit im Kloster eine Hilfe, um die Freude an geistlichen Übungen nicht zu verlieren. Die harte Arbeit, eine Hilfe, um die Freude an geistigen Übungen nicht zu verlieren. Hat sich immer schon gefreut, wenn sie da bimmelt und es ist Terz. Und da, das war dann mal ein bisschen wieder eine Erholung, nicht? So kann man es aussehen. Und er sagt, die Mühsal der Arbeit gibt dem Gebet erst seine Tiefe. Und das können Sie beobachten. Wir machen, glaube ich, da manchmal einen Fehler. Wenn wir so Sie sagen ja, die anstrengende Arbeit, ja? Das ist ja gleich, ob ich geistig oder körperlich habe. Aber ich bin jetzt wirklich durch die Anstrengung ermüdet. Wenn ich jetzt nichts tue, kommen Ihnen bestimmt die dümmsten Gedanken. Wenn ich aber jetzt ins Gebet gehe, gut, entweder ich schlafe ein, auch das darf vor Gott sein, dann ist sowieso okay, dann kannst du sowieso nicht sündigen. Oder aber du wirst plötzlich spüren, dass du ganz schnell in eine wunderbare Tiefe der Vereinigung mit Gott kommst. Also ist nicht im mystischen Sinn, aber so innerlich eine Du-Beziehung. Probieren Sie es mal. Meistens gehen wir nicht ins Gebet, wenn wir dann so durch das Schwere der Arbeit, durch das Anstrengende der Arbeit müde geworden sind, sondern wir gehen in Erholung und tun nichts. Und da kommt das das plätscht manchmal raus. Ja? Tun Sie es mal selber prüfen. Oder selber probieren. Er sagt, die Mühsal der Arbeit gibt dem Gebet erst seine Tiefe. Und er schreibt, die harte Arbeit auf dem Feld führt nicht nur zu einer starken Erschöpfung des Körpers, sondern ermüdet und demütigt dadurch auch das Herz. Und das Gewicht der körperlichen Ermüdung bringt dann oft ein Gefühl intensiver Frömmigkeit hervor. Das heißt, dadurch, dass ich eigentlich müde bin, auch in meinem Innern, wird das Gebet nicht zu einer Leistung, sondern zu einem Ruhen bei Gott. Er darf an mir handeln. Nicht? Führt zu intensiver Frömmigkeit. Und dieses Phänomen lässt sich auch häufig beim Fasten, bei den Nachtwachen oder bei allen Arbeiten beobachten, die eine Ermüdung des Körpers mit sich bringt. Vielleicht ist es wirklich eine Gefahr bei Exerzitien, das müssen Sie jetzt beurteilen, dass wir ausgeruht im Vollbesitz unserer Kräfte alle möglichen Vorsätze fassen und dass wir uns unseres Gottes mit unseren Gefühlen erfreuen, aber bei der nächsten Belastung alles wie ein Kartenhaus zusammenfällt. Wenn einer abgearbeitet ist, dann wird er nicht mehr fähig sein zu Höhenflügen, sondern er wird das Wenige, was er noch vorfindet, Gott hinhalten und auf ihn und seine Hilfe hoffen. Also er wird nicht da sich versteigen, wie toll ich bete, sondern er kann nichts mehr. Er ist dann wirklich ein Armer vor Gott und das ist das Eigentliche unserer Grundhaltung im Gebet. Dass wir gerade durch diese Arbeit zu dieser Grundhaltung kommen, wenn wir das andere gar nicht mehr können. Also hier ist das Wenige schon das Ganze. Das Wenige, was ich noch bringe, ist schon das Ganze. Also die Arbeit ist also für ein geistiges Leben kein rein äußeres Verrichten, das nur stört und mit dem inneren Leben nichts zu tun hat. Sondern vielmehr kann die Arbeit die Anstrengung, die dabei ist, selber zu einem geistlichen Tun werden. Die Strapazen der Arbeit lassen den Menschen seine Grenzen erfahren. Der heilige Benedikt schreibt ja in seiner Regel, dass der Mönch schwierigen Arbeiten nicht ausweichen soll, sondern ihnen standhalten muss. Also gemäß dem Wort, dein Herz sei stark und ertrage den Herrn. Oder Johannes Cassian schreibt, dass die Mönche an die flüchtigen Regungen des Herzens und an das unstete Wanken der Gedanken das Gewicht der Arbeit hängen sollen, wie einen starken, unbeweglichen Anker. An die flüchtigen Regungen des Herzens, an das unstete Wanken der Gedanken das Gewicht der Arbeit hängen sollen. Also Sie spüren, was die Arbeit, also die Anstrengung, was das für eine Rolle spielt im geistigen Leben bei Ihnen. Und vielleicht noch diese Effektivität der Arbeit als Zeichen innerer Reife. Antonius und Makarius verbrachten eine ganze Nacht in geistigen Gesprächen und haben dabei Seile geflochten. Also immer gearbeitet. Die haben ja auch geistige Gespräche immer. Aber die haben natürlich ein Handwerk gehabt, wo du auch zwischendrin die Worte Gottes laufen lassen konntest da oben. Oder im Mund, je nachdem. Nicht? Aber sie haben immer etwas getan. Immer etwas Anstrengendes. Und für Antonius bedeutete schnell und kräftig arbeiten zugleich innerlich kraftvoll sein. Der Arbeit ihren geistlichen Wert zuzusprechen, finden wir auch heute in unseren Tagen wieder. Der Arbeit den geistlichen Wert zuzusprechen. Gerade zum Beispiel in der Regel von Thésée heißt es, damit dein Gebet wahrhaftig sei, musst du in harter Arbeit stehen. Begnügtest du dich mit dilettantischen Lässigkeit, so wärest du unfähig, wirklich Fürbitte zu tun. Dein Gebet findet zur Ganzheit, wenn es eins ist mit deiner Arbeit. Und vielleicht ist das nochmal noch eine Anregung für Sie, Sie sind ja alle in jedem Fall in der Arbeit, ja, dass Sie eine Brücke finden. Dass Sie in Ihrer Arbeit einmal überlegen, mit was gehe ich um, was tue ich, wofür tue ich es? Um einfach auch über das Arbeiten vielleicht an einer Materie, an der Schöpfung, in irgendeiner Weise oder auch für die Menschen, dass mir das so bewusst wird, dass ich das bewusst tue Und dass mich die Arbeit, dass ich immer wieder auf Gott verweist, sodass sie mich nicht hindert, wie wir es manchmal meinen, vor lauter Arbeit komme ich nicht zum Beten, sondern dass sie mich eigentlich zum Gebet immer wieder ermutigt. Oder dass ich ein Wort Gottes, je nachdem, was ich tue, so ein Wort Gottes in mir habe, das ich immer wiederhole, sodass auch dann, wenn ich in meiner Arbeit, gerade auch wenn man geistig arbeiten muss und sich konzentrieren muss, kann ich ja nicht noch was anderes denken, aber das haben wir halt immer wieder mal schön zu pausen. Nicht? Dass dann wie von selber dieses Wort Gottes wieder zu fließen beginnt. So im Innern oder über die Lippen kommt, je nachdem, aber im Gedanken. Dass die Gedanken immer mehr gereinigt werden durch das Wort Gottes, durch alles, was ich auch tue. Wenn Sie so, dass auch die Arbeit immer auch verbunden ist mit der Beziehung zu Gott. Das ist die Weisheit der ersten Jahrtausende. Und auch die Weisheit überhaupt, wenn Sie an Bernhard von Clairvaux denken, der wirklichen Menschspiritualität. Deshalb dieses Beten und Arbeiten. Und ich glaube, wir sollten uns mal überlegen, wenn wir nichts zu tun haben, wie wir so sagen, oder jetzt haben wir mal frei und so, ist es, glaube ich, so wichtig, diese Zeit auszufüllen. Gut, einer hat ein Hobby, das ist auch eine Ausführung, warum nicht, klar. Aber dass ich nicht einfach nichts tue, denn dann kommt nichts Gescheites. Sondern dass ich mir etwas angewöhne, was mich wirklich erholt. Und zwar auch was mit der Beziehung zu Gott zu tun hat. Ich muss ja nicht immer gleich, wie man so sagt, ich muss gleich wieder beten, also so mit Worten und so, sondern einfach bei ihm sein dürfen. Vielleicht, oder ich glaube, das muss jetzt jeder für sich mal suchen. Ja? Vor allem ein Wort, das dann kommen darf, ein Wort Gottes, das Falsche und das Kranke am Wort, an meinem Wort heilen darf. Ich denke, es sind Anregungen, die Sie selber weiterdenken sollten, immer wieder prüfen sollten. Aber ich denke, es ist eine wunderbare Antwort für Sie, die Sie in der Arbeit stehen und oft meinen, ich habe keine Zeit. Probieren Sie es mal.